Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem zweiten Vortrag mit Alexander Seibel, Zeichen und Wunder, Vollmacht oder Verführung. Der Abschluss wird ja morgen sein, und zwar 14 Uhr. Also nicht morgen Abend, sondern morgen Nachmittag 14 Uhr. Ich lese am Anfang noch einen Spruch aus der Bibel, das ist der Lehrtext für heute, aus Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wir wollen am Anfang gemeinsam beten. Ja, Jesus Christus, hab Dank für diese Kraft des Evangeliums, die wir haben dürfen. Hab Dank, dass du in die Welt gekommen bist, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du für uns auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast. Hab Dank, dass wir das im Glauben Amt annehmen durften. Es ist ein Geschenk. Herr, bitte schenk doch, dass wir Bekenner sind, dass wir als Christen wirklich uns nicht schämen für das, was wir zu bekennen haben. Dass wir da mutig sind und dass wir diese Botschaft in die Welt hinaustragen. Herr, bitte segne doch auch den heutigen Abend, gib dem Alexander die richtigen Worte, dass wir auch wieder Orientierung bekommen. Sei jetzt bei uns. Amen.
Amen. Ja, liebe Freunde, hab Dank für euer Kommen. Wer ist heute das erste Mal da? Wer war gestern da und ist heute nicht da? Übrigens, sich alle melden. Liebe Freunde, es war in Peking 2003, der Golfkrieg hatte gerade begonnen. Und durch Wolfgang Bühne war es möglich, Kontakt zu den Hauskreisen zu bekommen. Die sind ja illegal, und ein Ausländer fällt sofort auf. Die Weißen sind die Langnasen. Naja, und da bin ich mit, naja. Und, also nicht gerade unauffällig, aber er hat es dann geschafft, dass wir in einem Restaurant uns treffen konnten. In ein Restaurant fällt es nicht auf, wenn mehrere Leute zusammensitzen. Und da stellte ein gewisser Chui eine Frage. Es war eine Art Hilferuf, dramatische Bekehrung, wie man das in China immer wieder auch erfährt. Und er sagte, woran liegt das? Da folgen Leute 10, 12 Jahre treu dem Herrn nach und fallen dann auf die schlimmsten Irrlehren herein. Wir würden sagen, wenn jemand so lange bewährt ist, dann könnte sowas ja nicht passieren. Es gibt dort eine Strömung, eine Sekte, die heißt der Eastern Lightning Cult. Und die lehren, dass Jesus bereits wiedergekommen ist, und diesmal ist er eine Frau. Und ich dachte, so absurd, da braucht man nicht davor warnen. Bis mir dann der Cousin meiner Frau, der in Ostasien arbeitet, eine Nachricht, eine Artikel zugeschickt hat, wie diese Leute arbeiten, und da blieb mir die Spucke weg. Und danach sagte er, dieser Chui, wir sind verunsichert. Manche Hauskreisleiter missbrauchen ihre Stellung. Was haltet ihr von der charismatischen Bewegung? Also man kann hinkommen, wo man will. Es ist global. Und es sagte mir dann eine Schwester Adine, die fuhr uns zum Hotel zurück. Man darf ja im China dann nicht privat übernachten. Na, jetzt bin ich auch nachdenklich geworden. Mir hat der Hauskreisleiter die Hände aufgelegt und dann mir erklärt, ich soll alle meine Gedanken abschalten und dann einfach dann so aussprechen. Und ich hoffe, ihr habt Sinn für Humor. Es hat der österreichische Kulturkritiker Karl Kraus gesagt, keinen Gedanken zu haben und ihn mutig auszusprechen, macht den besten Journalisten. Und das haben wir dann abgeändert. Und es ist jetzt etwas ironisch, ich möchte aber in dem Sinne niemanden verletzen, aber man hat mir das mehrmals bestätigt, von Indien bis China und anderen Orten, einfach alle Gedanken abschalten und dann lossprechen, sodass ich dann sagte, keinen Gedanken zu haben und ihn mutig auszusprechen, gibt den besten Zungenredner. Und es ist zum Teil gar kein Scherz mehr. Es war in Brasilien. Das Land gilt ja als die Hochburg des Spiritismus. Man schätzt 40 Millionen praktizierende Spiritisten. Und es sind dort die Parallelen zwischen charismatischen Phänomenen und spiritistischen so offensichtlich. Wir haben alle Missionare verschiedenster Denominationen diese Parallelen bestätigt. Die hatten zum Beispiel in den 90er Jahren noch nicht vom Toronto-Segen gehört, kannten aber all die Phänomene in diesem brasilianischen Spiritismus. Das Land mit den meisten spiritistischen Medien in Europa ist England. Laut Guinness Book of Records die meisten Gespenstergeschichten pro Quadratmeile. Und es verkehrten praktisch alle englischen Dichter in spiritistischen Zirkeln, mit einer Ausnahme G.K. Chesterton. Der Oberschuldige heißt Sir Arthur Conan Doyle. Hat den Namen jemand mal gehört? Autor von Sherlock Holmes und Leiter des englischen Spiritistenverbandes. Und es kam fast jede Rockgruppe mit globalen Aufprall in den 60er, 70er Jahren aus England. Keine aus Deutschland. Sei es Beatle, Rolling Bones, as I used to call them, Uriah Heep, Black Sabbath und wie die alle heißen mögen. Zurück nach Brasilien. Mir erzählte dort ein deutschstämmiger Bruder in Curitiba, also einer südlichen Hauptstadt Brasiliens, von einer sehr erfolgreichen baptistischen Missionarin namens Valnessa Milhones. Sie war in Afrika unterwegs, traf dort einen schwarzen Pastor und er sagte, er habe eine hundertprozentig garantiert sichere Methode, das Zungenreden beizubringen. Es ist ein bestimmtes Wort, das sie wiederholen muss. Er kennt den Inhalt auch nicht, aber er ist ja ein Bruder, er wird dir da nichts Falsches geben. Und die hat das praktiziert und es hat funktioniert. Sie kehrte zurück, rief die Baptistenpastoren zusammen und ist inzwischen so eine dritte große Strömung geworden im Brasilien, im evangelikalen, extrem charismatischen Bereich. Da ist die Igreja Universal de Reino de Deo, die lehrt von Reinkarnation bis Regeneration alles. Und da ist jetzt diese G12-Gedoso-Bewegung entstanden. Und dann fragte dieser Bruder Waldemar, dem das erzählt wurde, kannst du dich an dieses Wort erinnern? Nein. Wenn ich es dir sage, kannst du dich dann womöglich daran erinnern? Es wäre möglich. War es das Wort Shambhala? Ja, das war es. Shambhala. Und das ist oft wie ein Mantra in diesen Kreisen, ist das geheimnisvolle buddhistische Friedensreich irgendwo in Himalaya. Und es gibt eine Weissagung im Buddhismus, dass am Ende der Tage die Shambhala-Krieger aufstehen werden und die Erde für Buddha unterwerfen. Also wenn ich Shambhala bete, dann ist das eigentlich eine Art negatives Pendant zu dein Reich komme. Ich weiß, dass durch diesen Mann Martin Kamphaus, er hat dieses Buch geschrieben, Martin Elke Kamphaus, Buddhismus auf dem Weg zur Macht. Sie waren viele Jahre unsere Mieter, ich hatte sie also buchstäblich unter mir und er war der Höchste, der jemals aus dem Buddhismus kommend sich bekehrt hat, aus dem Tantra-Buddhismus. Von den Europäern. Es gibt noch höhere, aber die sind asiatischstämmig, aber von den Europäern war er der Höchste im Tantra-Buddhismus, der sich bekehrt hat. Und seine Frau Elke, sie war New Agerin. Und vielleicht erwähne ich das noch, es erschien da kürzlich eine Zeitschrift von christlichen Psychologen und da wurde sehr stark Träume betont und wir sollen auf Träume achten. Und dann schrieben Martin und Elke Kamphaus zurück, als wir Buddhisten bzw. nur Eja waren, haben wir uns jeden Morgen die Träume erzählt, um dadurch Wegweisung zu empfangen. Wir sind so dankbar, dass wir inzwischen das Wort Gottes haben und das nicht mehr brauchen. Und es gibt von Luther ein Zitat und hierin bin ich Lutheraner. Er sagte, diejenigen, welche Träume und Offenbarungen im Munde führen und suchen, sind Gottesverächter, weil sie sich nicht mit seinem Wort zufrieden geben. Ich erwarte in geistlichen Dingen weder eine Offenbarung noch Träume. Ich habe das klare Wort, deshalb mahnt Paulus, man solle sich dranhängen, auch wenn ein Engel vom Himmel anders lehrte. Aus Luthers Tischreden. Und dann erklärte mir dort ein, zurück nach Brasilien, ein Pastor namens Peter Unruh, und er ist so ein feiner, seelsorgerlicher Typ, der darf sich diesen Namen leisten. Und in Brasilien versteht man das sowieso meistens auch nicht, dieses deutsche Wort, nachdem die Portugiesisch sprechen. Er erzählte, wie er in einer großen Nazarenergemeinde, das war eine große charismatische Gemeinde bei São Paulo, mit 1000 Anwesenden, die Frage stellte, wer von euch verwendet das Wort Shambhala für sein Zungenreden? Da ging ein Drittel der Arme hoch. Darauf hat er erklärt, was dieses Wort beinhaltet. Darauf stand einer der Ältesten auf und sagte, wir aber gebrauchen es weiterhin. Danach war die Gemeinde gespalten. Da sagte ich ihm, ja, lieber Peter, da wirst du mit der Zeit einen guten Ruf kriegen. Ja, sagt er, das nimmt er in Kauf. Und dann fragte ich ihn, weil er ist Seelsorger, er ist ein begnadeter Pastor, aber er hält auch Vorträge in Brasilien, wo er vor der charismatischen Bewegung warnt. Und da habe ich ihn gefragt, und nochmals, man kann das in diesem Land viel deutlicher sehen, die Parallelen zwischen Spiritismus und diesen Phänomenen. Und es nennen Insider die charismatische Bewegung die weiße Schwester der New Age-Bewegung. Da sind auch Träume und Körperbewusstsein und Tanz und Visionen und Stimmen und all das, was heute auch immer mehr in unseren Kreisen aktuell wird. Ich habe ihn gefragt, warum hältst du diese Vorträge? Das ist kein militanter Typ. Und er sagte, wir hatten Hauskreise und luden unsere Nachbarn ein und betrachteten das Wort. Und der Katholik ist ja gewöhnlich vom Worte Gottes irgendwie entfremdet, aber hat Gottesfurcht. Und das Wort Gottes begann zu wirken und man öffnete sich immer mehr für die Bibel und das Evangelium. Und kurz bevor die vor der Bekehrung standen, kamen die Charismatiker und sagten, kommt zu uns, bei uns ist das wirkliche Leben, da ist Vollmacht, hier, die haben hier nur den toten Buchstaben und der ganze Hauskreis kaputt. Gut. Wiederum neu angefangen, wiederum Nachbarn eingeladen, wiederum Wort Gottes betrachtet, wiederum begann das Wort Gottes zu wirken, wiederum standen die Leute kurz vor der Bekehrung, kamen wiederum diese Leute mit ihrer besonderen Vollmacht, kommt zu uns, wir haben den Vollmächtigen, den wahren, den lebendigen Jesus, hier hat man nur den toten Buchstaben. Und wiederum war der Hauskreis kaputt. Und liebe Freunde, ich erwähne das auch deswegen, weil etwas Ähnliches erlebte Luther mit den Zwickauer Propheten. Sie warfen ihm vor, er habe den Papieren den Papst, und wir sind ja hier etwas in der Nähe von Zwickau, habe ich mir sagen lassen, und sie haben den lebendigen Jesus. Aber damit meinten sie diesen lebendigen Jesus, sie kommunizieren mit ihm über Träume, Visionen, man würde heute sagen hörendes Gebet, etwas, das seit jüngster Zeit sich auch sehr stark ausbreitet, und ich bin Anhänger von Spurgeon. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer das, was falsch ist. Wenn du etwas Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du etwas Wahres predigst, ist es nicht neu. Die Theologie ist keine empirische Wissenschaft wie die Astronomie, wo man in den letzten 20 Jahren durch die Raumsonden mehr Wissen angehäuft hat, als in all den Jahrtausenden zusammengenommen zuvor. Und Judas schreibt in seinem Brief, wir sollen für den Glauben kämpfen, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben ist. Und wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 24, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, werdet ihr in den Vater und den Sohn bleiben. Und da schreibt er am Ende des 1. Jahrhunderts, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt. Wer weitergeht, sagt er an einer anderen Stelle im 2. Johannesbrief, der hat den Vater und den Sohn nicht. Und die Reformation hat nichts Neues gebracht, die kehrte nur zurück zu den Wurzeln. Und in dieser Auseinandersetzung mit diesen Zwickauer Propheten sagte dann Luther, Darum ermahne ich, vor solchen Geistern auf der Hut zu sein, die da sagen, durch stilles Sitzen in der Ecke empfange man den Heiligen Geist. 100.000 Teufeln wird er bekommen und nicht zu Gott kommen. Entschuldigt, etwas deutlich. Und liebe Freunde, übernehmt dieses Erbe der Reformation. Es waren ja da auch Fehler und ich bin nicht Lutheraner und so weiter. Aber wahrscheinlich wären wir alle noch Götzendiener ohne diesen mutigen Mann, der es gewagt hat, als einziger sich gegen Rom zu stellen. Die Reformatoren sagten, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Wo ist der Heilige Geist? In diesem lebendigen Wort. Merkt euch Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist, sagt der Herr, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Also das, was mich von den sinnlichen Organen her anspricht. Wollt es dann auch noch näher aufzeigen. Der Geist macht lebendig. Wo ist der Geist? Im selben Vers. Meine Worte sind der Geist und sind das Leben. Du kannst Geist und Wort Gottes nicht trennen. Und das klagen die Wycliffe-Bibelübersetzer, wo auf dem Missionsfeld keine Bibel bekannt ist, wird die Theologie ganz dünn und alle möglichen Irrlehren brechen ein. Deswegen haben wir ja die Briefe des Paulus, der hat nicht geschrieben, ihr lieben Galater, ihr seid bekehrt, alles in Ordnung, viele Grüße, euer Paulus, Amen. Sondern muss ihnen ja manches vorhalten. Und, liebe Freunde, das erwähne ich noch, weil ich die Galater zitiert habe. Er fragt sie im dritten Kapitel, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Das griechische Paskaino heißt verhext eigentlich. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt des Glaubens? Und für Paulus ist die Vorstellung, den Heiligen Geist anders als durch Glaube an Jesus zu bekommen, Hexerei oder Magie. Und wir leben in einem magischen Zeitalter und Leute blasen ins Mikrofon. Ich habe diese DVD mitgebracht, darauf gestern auch hingewiesen und andere Technik, natürlich immer auch ihr Hand auflegen und so weiter, womit sie meinen, den Geist übertragen zu können, als wäre Gott verfügbar. Stellt euch vor, ich würde jetzt sagen, kommt nach vorne, ich lege euch die Hände auf, bekommt einen Heiligen Geist. Also Gott ist abrufbar auf meine Hände hin. In meiner Bibel steht, Gott, der die Erde gemacht hat, er, der ein Herr ist, Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Menschenhänden gemacht. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, der er jedermann Leben und Odem und alles gibt. Apostelgeschichte 17, Verse 23 und 24. Ich weiß natürlich, dass wir zwei Fälle haben, wo Leute gläubig wurden in der Apostelgeschichte und den Heiligen Geist nicht bekommen haben. Das wird dann immer ausgeweitet in diesen Kreisen. Da mussten die Apostel kommen und Hände auflegen. Und nehmen wir nur eine Stelle, wobei ich bin ja jetzt immer noch in der Einleitung. Ihr kennt das in Apostelgeschichte 19, da trifft Paulus Jünger zu Ephesus und er muss irgendwas an ihnen registriert haben und fragt, habt ihr den Geist bekommen, als ihr gläubig wurdet? Und diese Stelle wird zitiert als Beleg, dass es doch zwei Stufen geben könnte und die sagen darauf, wir haben überhaupt noch nie von Heiligen Geist gehört. Ja, worauf seid ihr dann getauft? Ja, auf Johannes den Täufer. Nun, dann erklärt ihnen Paulus, den Zusammenhang legt ihn in die Hände auf und da heißt es, sie reden in Zungen und weissagten. Und diese Stelle, das ist auch die Schlüsselstelle der neuapostolischen Bewegung, damit der Stammapostel uns mit dem Heiligen Geist versiegeln kann. Aber letztlich die Frage des Paulus widerlegt diese Ansicht. Denn das Griechische hat eine sehr genaue Grammatik. Und er fragt sie dort, Elabete, habt ihr empfangen, Pistoi Santes, Partizip Arist. Das heißt wörtlich, in dem Moment, als ihr gläubig wurdet. Das war das Normale. Und hier war eine Ausnahme. Das Gleiche schreibt er an die Epheser in Kapitel 1, Vers 13. Ihr seid versiegelt worden, ephragistemen, aoris passiv, pistois antes, in dem Moment, wo ihr geglaubt habt. Und da müssen wir unterscheiden zwischen Mitteilung und Lehre. Apostelgeschichte ist in erster Linie ein Geschichtsbuch, kein Lehrbuch. Und wenn es heute noch Leute gäbe, die durch Johannes den Täufer das Evangelium gehört haben, irgendwo in Birma oder in den Wäldern Paraguays, dann könnte ich diese Stelle anwenden, aber das müssten sehr langlebige Individuen sein. Versteht ihr diese Zusammenhänge? Die volle Entfaltung der Lehre haben wir in den Briefen. Frage, wie oft wird Zungenreden in der Apostelgeschichte erwähnt? Wobei jetzt die Insider kriegen ein Schweigegebot und Redeverbot. Also wer wagt es? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten?
In der Apostelgeschichte einmal.
Na, das ist doch zu wenig. Also ein bisschen großzügiger müssen wir schon sein. Ich habe mal jemanden, der aus Kenia kam und aufgewachsen war in seiner Pfingstgemeinde. Und das war der Einzige, den ich bis jetzt erlebt habe, der diese Szenen von Benny Hinn auf diesem Video, das wir jetzt als digitalisiertes DVD mithaben, gesehen hat und nicht schockiert war. Der ist damit aufgewachsen. Ich fragte ihn, ach, sagt er, hunderte Male. Er war ein bisschen schockiert, als ich ihm dann sagte, dreimal. Und liebe Freunde, genauso oft wird berichtet, wie Gott seine Werkzeuge übernatürlich aus dem Kerker befreit hat. Zweimal den Petrus, Apostelgeschichte 5 und Apostelgeschichte 12 und einmal den Paulus und Silas im Kerker zu Philippi. Und da könnte ich mit der gleichen Berechtigung jetzt sagen, also seht, Gott ist derselbe. Wenn wir richtig glauben, dann fallen die Ketten, die Leute, die im Gefängnis verschmachten, das sind geistliche Nullen. Wir gründen die Instant Gate Opening Ministry Society Incorporated und die Türen und Gefängnistore springen auf. Das sage ich jetzt karikierend, damit man sieht, wo man hinkommt, wenn man Apostelgeschichte als normative Lehrgröße nimmt. Und derselbe Gott, der Paulus übernatürlich aus dem Kerker zu Philippi rausholt, lässt ihn dann 2 Jahre in Caesarea im Gefängnis. Und die Bibelstelle, die Sie immer zitieren, um uns, weil Sie nicht heilsgeschichtlich denken können, ich habe das gestern erwähnt, wir wollen zwischen Person und Lehre unterscheiden, es sind manchmal ganz liebe Leute, ich sage es hier bewusst noch einmal, wir haben viel aus diesen Strömungen rauskommen sehen, weil sie ehrlich waren, wie Watchman Nee sagte, Ehrlichkeit bewirkt nicht, dass man nicht betrogen wird, Ehrlichkeit bewirkt, dass man aus dem Irrtum wieder rauskommt. Und die mussten sich nicht nochmals bekehren, das waren Geschwister. Jetzt mache ich noch eine Klammer auf. Ich habe mir die Hände auflegen lassen, weil ich dachte, das gibt es nicht. Ich war jung bekehrt, ich habe es gestern erzählt, las das Buch von Wilkerson, Kreuz und Messerhelden. O Herr, gib mir die Geistestaufe. Oh, das wäre so wunderbar, wenn man dann so locker im Stuhl sitzen könnte und dann erbaue ich mich und es redet dann jemand durch mich und ich spreche da himmlische, unaussprechliche Geheimnisse. Frage, wie oft kommt das Wort Heiliger Geist in 1. Korinther 14 vor? Kein einziges Mal. Und Paulus sagt ausdrücklich, 1. Korinther 14, Vers 14, wenn ich in Zunge bete, betet Pneuma Mu, mein Geist, nicht der Heilige Geist. Vers 32, Kapitel 14, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Er meint den menschlichen Geist. Und das ist ganz verhängnisvoll bei der guten Nachricht und Hoffnung für alle. Da schreiben die denn bei diesen Sprachenreden, bete der Heilige Geist in mir. Und dann bist du Medium, wenn in dir jemand betet. Das steht gerade nicht da. Da hat man Gott und Mensch verwechselt. Paulus sagt, mein Geist betet, nicht der Heilige Geist. Also, und dann lernte ich bei einer Konferenz jemanden kennen, der hatte eine wunderbare Ausstrahlung, ehemaliger Hindu, erzählte einmalige Dinge und da dachte ich, naja, das ist der Grund, warum bei dem so eine Realität ist und bei dir so wenig geschieht. Und obwohl das jetzt 40 Jahre her ist, ziemlich genau, ich kann mich noch so erinnern, als wäre es letzte Woche gewesen, und ich ging auf ihn zu und es war, als würde jemand sanft versuchen, mich zu stoppen, sinngemäß, Alexander, tu es nicht. Und ich zögerte. Kann er mir was übertragen? Ja oder nein? Und da war es mir wie eine Erleuchtung. Nein, er ist Kind Gottes, ich bin Kind Gottes, kann mir nichts passieren. Das war ein Irrtum und dieser Irrtum hat mich einiges an Lehrgeld gekostet. Wir haben dann so eine halbe Nacht gebetet und dieses ersehnte Erlebnis, dass es durchbrechen möge und sozusagen so aufwallt und ich dann eben Zungen rede, das kam nicht, aber danach erlebte ich so ein inneres Getragenwerden. Das habe ich ja gestern erzählt und das ist ganz typisch für den Hinduismus, Levitation. Und ihr kennt vielleicht Elias Schrenk, der Bahnbrecher der Evangelisation auf deutschem Boden. Er schrieb nach der Berliner Erklärung 1910 bei einer Gnadauer Konferenz, Gnadauer Pfingstkonferenz 1910, mehr als je brauchen wir heute eine keusche Stellung in der ganzen Schriftwahrheit. Sie bewahrt uns vor sensationellem, vor gefährlichem, gewagtem Streben nach Geistesausrüstung. Sie wirkt jene geistliche Keuschheit, die sich fürchtet vor kalifornischer, norwegischer, englischer und holländischer Handauflegung. Ich kannte verschiedene Menschen, die durch Handauflegung bleibend unter böse Geister kamen. Und liebe Freunde, ich bin euch nicht böse, wenn ihr das nicht für möglich haltet. Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich weiß von anderen, die haben mir gesagt, ich konnten das nicht für möglich halten, bis wir eben beinhart damit konfrontiert wurden. Also die Stelle, die sie dann immer zitieren, weil sie auf teilsgeschichtlich nicht denken können, ist dann Hebräer 13,8, Gott ist ja dasselbe. Jesus Christus dasselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Und liebe Freunde, wenn diese Bibelstelle zitiert wird, dann sollten bei uns die Alarmanlagen angehen. Denn man versucht mit diesem Vers etwas auszudrücken, was dort nicht steht. Dass Gott derselbe ist, bezweifelt kein Mensch. Gott sagt in Malachi 3, Vers 6, ich, der Herr, ändere mich nicht. Und deswegen können wir jetzt noch hundertmal sagen, ja, was damals Paulus schrieb, wegen der Frauen und so weiter oder der Homosexualität, das ist zeitbedingt. Nein, nein, das ist eine Schöpfungsordnung. Die nimmt er auch genau. Zum Beispiel im Timotheusbrief greift ja genau das auf. Aber was diese Leute mit diesem Vers vermitteln wollen, ist, als würde dort stehen, Gott handelt gestern, heute und alle Ewigkeit gleich. Und das tut er ja gerade nicht. Gott handelt ganz verschieden. Wo steht denn das? Hebräer 1, Vers 1 bis 2. Nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat durch die Propheten zu den Vätern, hat er am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Erstes Kommen. Denn nach biblischer Lehre beginnt die Endzeit mit dem Kommen des Messias. Und deswegen schreibt Johannes, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und in gewisser Hinsicht leben wir seit 2 Jahrtausenden in der Endzeit. Und deswegen, Joel, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Das hat überhaupt nichts mit unserer Zeit zu tun. Das war der Beginn der Gemeinde. Das ist fast 2 Jahrtausende her. Na, jetzt habe ich da viel reingepackt. Ich bin eigentlich immer da noch in der Anfangsphase. Mir haben Kamphaus auch erzählt, gerade weil man heute immer mehr vom Wort Gottes weggeht. Das war der Segen der Reformation, sola scriptura, die Schrift allein. Und liebe Freunde, wenn man mit Leuten zusammenkommt, die aus Verfolgung und Trübsal und so weiter Bedrängnis kommen, und wir sind eine große Ausnahme gewesen, jedenfalls im Westen, dass wir jahrzehntelang keine Verfolgung kannten, dann erklären dann immer wieder, das, was sie durchgetragen hat, war das Wort Gottes. Ich behalte dann Wort in meinem Herzen, dass ich nicht wieder dich sündige. Psalm 119, Bibelstellen kamen denen in den Sinn, die haben sie durchgetragen. Und da ist das ein Schatz, wo wir noch die Möglichkeit haben, den anzuhäufen, in einer Zeit, wo wir womöglich nicht mehr diesen Zugang haben zum Wort Gottes. Und heute also immer mehr auch ein bildlicher Jesus. Und mir erzählte die Elke Kamphaus, also die Frau von diesen ehemaligen Buddhisten, wie sie bei einer Bibelschule eine junge Schwester traf. Und mit dem Begriff Gott Vater konnte sie nichts anfangen. Weil Vater war für sie ein negativ gefüllter Begriff. Ihr Vater muss eben sich so schlecht, unmöglich benommen haben. Und dann hat ihr der Pastor gesagt, stell dir doch vor, Jesus als Hirte und du bist ein Lamm und er trägt dich auf seinen Schultern. Und das hat sie gemacht und das hat ihr geholfen. Und dann sagt ihr Elke Kamphaus, das mag dir geholfen haben, aber für uns war es der Einstieg ins New Age. Und da gibt es wiederum ein Luther-Zitat in Zusammenhang mit der Marienverehrung, wenn wir das Wort fallen lassen und außerhalb der Schrift nach Christus fassen, tappen wir den Teufel. Also hierin bin ich Lutheraner. Wir haben keinen anderen Jesus außer dem, der geoffenbart ist, als im Worte Gottes allein. Jetzt habe ich erwähnt, wir leben seit 2 Jahrtausenden, seit dem ersten Kommen des Messias in der Endzeit, im allgemeinen Sinne. Und wenn ich natürlich das hebräische Denken nicht kenne, ich weiß, wie es mir ging, ich erlebte in Wien einen, der hatte sich aus einer satansähnlichen Sekte, es war nicht ganz, aber es war ziemlich am Rande, bekehrt, Rauschgiftsüchtiger, Vorzeigebekehrung, keine Entzugssymptome. Ging dann mit uns gleich auf die Straße und ging dann zu Teen Challenge und man legt ihm die Hände auf und obwohl er das nicht wollte, begann es auf einmal, er hatte natürlich diese Drogenvergangenheit, hochzuquellen, er redete in Zungen. Und dann zitierte er Markus 16, die Zeichen folgen uns und wenn wir Gott um Brot bitten, wird uns nicht ein Stein geben. Und er hat es aber so zitiert, dass man merkte, hier stimmt das nicht. Und da sagte ihn unser Pastor damals in Wien, ein Baptistenpastor, er sagte, du hast schwarze Magie betrieben? Woher willst du wissen, welcher Geist das ist? Ja, warum kann ich denn erkennen? Du stehst im Lichte Gottes, an der Frucht. Ja, sagt er, ich muss zugeben, wenn ich in Zungen rede, gehe ich wieder auf Trip. Ja, und dann, das ist der Heilige Geist, sagte da dieser Pastor. Und der zitierte uns, dieser Gerhard, er zitierte uns dann Apostelgeschichte 2. Ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Und ich konnte das nicht einordnen. Ich war davon überzeugt, wir leben in den letzten Tagen. Ich merkte, es stimmt nicht, aber ich hatte nichts in der Hand. Und heute ist mir natürlich da manches klarer. Und noch eine weitere Bibelstelle, wo sich die Endzeit eindeutig auf das erste Kommen bezieht, ist 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 20. So, jetzt versuche ich meine Zettel da wieder zusammen. So, vielen Dank. Deswegen bin ich immer vorsichtig bei Pulten, die zu schräg sind. Da rutschen mir meine Zettel raus. Ich verzettle mich. Da heißt es, ihr wisset in Vers 18, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von euren eitlen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blute Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ersehen, ehe der Welt grundgelegt ward, aber offenbart zu der letzten Zeit um euretwillen. Erstes Kommen. Gott hat am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Vielleicht eine Stelle noch. Wiederum Hebräer Kapitel 9, da haben wir dieses doppelte Kommen und dieses dreifache einmal. Vers 25, auch nicht, dass er sich oftmals opfere, sonst hätte er oft müssen leiden von Anfang der Welt her. Vers 26 von Hebräer 9, nun aber am Ende der Zeiten ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünden aufzuheben. Am Ende der Zeiten, erstes Kommen. Und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Zweites Kommen. Also jetzt können wir das hoffentlich gleich anders verstehen, wenn es heißt, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Das hat überhaupt nichts mit unserer Zeit zu tun. Das geschah damals vor 2000 Jahren. In einer ersten Erfüllung. Aber wir glauben an die Endzeit im besonderen Sinne, und so wird es verstanden, nämlich die Zeit, die Ereignisse, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Und liebe Freunde, ich habe hier ein Büchlein mitgenommen. Ich habe schon gesagt, ich habe mit meinen österreichischen Pfunden gewuchert. Wir konnten, vor der Wende gab es kaum ein Land in Europa, wo man so gut reisen konnte, West und Ost, wie Österreich. Und das war einer der wenigen Vorteile, die ich sah, Österreicher zu sein, weil die Schweizer machen so Witze über die Österreicher wie die Deutschen über die Ostfriesen. Ja? Mich fragt ein Österreicher in dieser Größenordnung, was ist das Gegenteil, nein, nicht ein Österreicher, ein Schweizer. Was ist das Gegenteil von Österreich? Geistreich. Das hat er mir entgegengehalten, weil es gibt das Gerücht, die Österreicher seien das intelligenteste Volk der Welt, weil sie der Welt vorgemacht haben, dass der deutsche Beethoven ein Österreicher war und der österreichische Hitler ein Deutscher war. Aber Randbemerkung. Und ich habe also mit diesem Fund gewuchert, wir sind jedes Jahr mehrmals rübergefahren, wir haben tausende Bücher offiziell, inoffiziell rübergebracht und es gibt auch eine Stasi-Akt über Alexander Seibel. Ich sage immer scherzhaft, einen Codex Alexandrinus. Und wir haben vieles rübergebracht, aber das habe ich nie gewagt. Die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus, denn wenn man das entdeckt hätte, also eine Ausnahme, einmal habe ich es rübergenommen, mit Meniskusflattern, wenn man das entdeckt hätte, hätte ich mich gleich an der Grenze beerdigen lassen können. Bei anderen Dingen waren die eher großzügig. Jesus, unser Schicksal, das konnte man dann ganz offiziell rüberschicken und so weiter. Weil da habe ich aufgelistet, eigentlich die Parallelen zwischen Kommunismus und Terrorismus und was alles Ende der 60er Jahre begann. Und das ist für mich doch kein zufälliges Datum. In seiner Wiederkunftsrede in Lukas 21 sagt der Jesus, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Also der Herr sagt voraus in den Versen 20 bis 24 seiner Wiederkunftsrede die Zerstörung Jerusalems mit sehr erstaunlichen Details. Und dann wird es also von den Heiden zertreten werden. Und es blieb ja kein Stein auf dem anderen. Und dann wird eine Zeit kommen, wo Jerusalem wieder zurückfallen wird in die Hände des Volkes Israels. Und da gab es diesen legendären Sechstagekrieg. Die Jüngeren haben den nicht so mitbekommen. Er war der totalste militärische Sieg des 20. Jahrhunderts, der am 5. Juni 67 begann. Und am 7. Juni 67, um 10:30 Uhr vormittags, sind die Juden zu ihrer heiligsten Stätte nach Jahrtausenden zurückgekehrt. Und da kommt jetzt eine negative Eskatologie, das heißt also nicht eine Lehre von den endzeitlichen Entwicklungen, nicht im positiven, sondern im negativen Sinne. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und ich bin Augenzeuge eines ungeheuren Wertewandels, nicht im Osten, nicht in Asien, sondern der westlichen Welt, die mal das Evangelium hatte. Und dadurch groß, reich und stark wurde und frei. Und es gibt drei klassische Sterbesymptome eines Volkes. Und wenn die einsetzen, kommt das Gericht Gottes so todsicher wie das Amen in der Kirche aufs Gebet. Und zwar ist das Vergießen von unschuldig Blut, das ist Schamlosigkeit, in der schlimmsten Form die Perversion und als drittes Okkultismus. Und das setzt für den Westen alles Ende der 60er Jahre ein. Hippiewelle, Sexwelle, Drogenwelle, Okkultwelle, Kampf um die Abtreibung 66, 67, 68, 69, die erste Schwulendemonstration, Christopher Street Demonstration in New York, 2. Juni 67, offizielle Datum des deutschen Terrorismus, der Student Bene Ohnesorg wird bei der Schaddemonstration erschossen, 68, beginnt die Sexualerziehung in den deutschen Schulen. 66, die große proletarische Kulturrevolution. Laut Guinness Buch der Rekorde, der größte Massenmörder der Geschichte, Mao Zedong. 60 Millionen Menschen getötet. Sein Schüler war Pol Pot und der hat ja dann so grausam gewütet in Kambodscha. Also da könnte man auflisten und es sagte Anton LaVey, Gründer der ersten offiziellen Satanskirche in Kalifornien, das Zeitalter des Satanismus begann 1966, als man Gott für tot erklärte, der Verein für sexuelle Freizügigkeit gegründet wurde und die Hippies eine freie Subkultur entwickelten. Juli 67 spricht man vom Psychedelic Summer durch die Beatles mit ihrer Platte Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band beginnt die Drogenwelle. Juli 1967. Und liebe Freunde, es gibt nichts Hilfloseres und Unschuldigeres als ein Ungeborenes. Und der Kampf um die Abtreibung beginnt 1968 in New York durch Dr. Nathanson. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Das wollen die Leute gewöhnlich nicht hören. Und die schwärmerische Eschatologie ist Erweckung, Aufbrüche, Durchbrüche, Sieg. Es geht bergauf. Nein, sagt die Bibel, es geht bergab. So sehr es wirklich auch noch Erweckungen gibt, versteht mich nicht falsch, und Gott tut in manchen Orten der Erde immer noch Gewaltiges, meistens dort, wo Verfolgung ist. Zum Beispiel China, wo der führende Hauskreisleiter Samuel Lamb sagte, betet nicht darum, dass die Verfolgung aufhört. Das würde uns nicht gut tun. Sie soll nicht schlimmer werden, aber betet darum, dass es so bleibt. Im Sudan und so weiter. Während der Westen, das war ein Russe namens Simonow Runge, der sagte, vital aufstrebende Nationen sind immer puritanisch, sterbende liberal bis zur Schamlosigkeit. Und es hat ein englischer Kulturhistoriker namens James Unwin als Weltmensch ein Buch geschrieben, Sex and Culture, und aufgezeigt, wenn eine Generation voreheliche sexuelle Beziehungen gestattet, war das immer die letzte. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und heute kriegt man Lacherfolg in unseren freikirchlichen Kreisen, wenn man voreheliche sexuelle Beziehungen ablehnt. Und einer der Schlüsselleute für die charismatische Bewegung auf deutschem Boden war Siegfried Grossmann, bis vor kurzem Präses der Baptisten, der evangelischen freikirchlichen Gemeinden. Und in seinem Buch Lebendige Liebe, da sagt er, man soll auf gar keinen Fall Gemeindezucht üben, wenn Pärchen unverheiratet zusammenleben. Und schon gar nicht, wenn dann eine gescheiterte Beziehung offenbar wird, sprich eine Schwangerschaft auftritt. Darauf hat ihn ein noch klarstehender Baptistenpastor gefragt, ab welchem Alter gilt eigentlich Matthäus 18, die Verse 15 bis 20, die Verse über Gemeindezucht. Darauf kam die eine Antwort. Liebe Freunde, als ich Student war, wussten wir als Weltmenschen, dass es falsch ist, unverheiratet zusammenzuleben. Wir haben es natürlich gemacht, aber wir wussten, dass es falsch ist. Das weiß man heute nicht mehr. Heute sind wir die Falschen, wenn wir das ablehnen. So, jetzt bin ich mit der Einleitung zu Ende. Es kann sich also nur noch um Stunden handeln. Nee, wir wollen jetzt mal, wie geht's euch? Könnt ihr mir folgen? Also ich versuche, ich habe diese Grundfehler, zu schnell und zu viel, und nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt and we are all slain in the brain und so weiter. Ich möchte jetzt noch etwas aufgreifen und hier noch etwas wiederholen. Haben wir uns gemerkt, egal wie wir jetzt denken in diesen Sachen, Charismatik oder nicht, positiv oder kritisch und so weiter. Aber bitte merkt euch das, wo immer ihr theologisch steht, warum wir die vier Evangelien haben. Wir werden ja jetzt durch den Islam immer mehr herausgefordert. Ich habe schon gesagt, 1970 hatten wir 3 Moscheen in Deutschland. Wie wir jetzt weit über 2200 Moscheen und Gebetshäuser. Die Antichristen bauen ihre Tempel. Das Falsche triumphiert. Die Homosexuellen erklären uns für pervers und sich für normal. Warum haben wir die vier Evangelien? Das sind die vier Grundcharaktere Jesu. Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Bitte merkt euch das. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Einmaligkeit, in einer Schönheit, in einer Schlichtheit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, wenn das erfunden ist, sind die Erfinder mehr zu bewundern als Gott. Das ist einmalig. Und es würde erklären, warum Markus eben kein Geschlechtsregister hat. Markus schildert Jesus als Knecht. Uninteressant, wer das stammt. Wir lesen nichts von der Huldigung. Und wir haben nur 4 Gleichnisse bei Markus und nur eine größere Rede, die Wiederkunftsrede. Warum? Ein Knecht hat nichts zu sagen. Aber wir lesen 41 Mal das Wort Eutis oder Eutios, das heißt griechisch und alsbald oder sogleich. Matthäus hat die großen Reden. Matthäus ist der König. Und jeder König hat einen Stammbaum und Matthäus beginnt sofort mit dem Geschlechtsregister Jesu. Und das Grundthema ist Matthäus 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Und ihm wird gehuldigt, er wird angebetet. Er ist also nicht nur König, er ist auch Gott. Gott ist ein eifernder Gott, er gibt seine Ehre keinem anderen. Da heißt es wörtlich, sie fielen vor ihm nieder und beteten ihn an. Die gleiche Formulierung steht in Matthäus 4, fall von mir nieder und bete mich an, sagt der Versucher zu Jesus, dann gebe ich dir die ganze Welt. Jeder König hat einen Herold. Wenn der König kam, hat man die Stadt geschmückt. Und ich habe mir sagen lassen, zu DDR-Zeiten, da haben da Honeckers Begleiter genau adjustiert, wie weit kann der gute Mann aus dem Volvo rausschauen. Und so hoch haben sie dann die Fassaden gestrichen. Die Potjomkischen Dörfer. Und wenn der König kam, hat man die Stadt geschmückt. Und wie schmücken wir uns geistlich? Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Und liebe Freunde, lasst mich das sagen, nie sind Menschenkinder schöner in Gottes Augen, als wenn sie Buße tun. Da ist Freude im Himmel. Das ist das größte Wunder für mich. Es steht in meiner Bibel nicht, es ist Freude im Himmel über einen Lahmen, der gehen kann. Oder über einen Blinden, der sehend wird. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Also da sind wir am schönsten. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Dann der König wird auf die Probe gestellt, Matthäus 4. Und jeder König gibt ja bei seinem Regierungsantritt neue Gesetze bekannt, neue Gebote. Und die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Und die haben wir in dieser Form deswegen nur bei Matthäus. Wir haben 5 große Reden bei Matthäus, die in Beziehung stehen zu den 5 Büchern Mose. Weil die Juden diesen ganz starken Bezug zum Gesetz des Mose haben. Und wir überlesen das. Aber wenn zum Beispiel Jesus sagt, Mose hat euch gesagt, ich aber sage euch, ist das für den Juden eine Gotteslästerung, es sei denn, er ist der Messias. Versteht ihr? Es wäre so, als würde ich in die Moschee gehen und sagen, Mohammed hat euch gesagt, ich aber sage, ja, kann ich doch meinen Sarg gleich bestellen. Hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Und wir lesen keinen Vers von der Himmelfahrt bei Matthäus. Warum? Er wird hier auf Erden sichtbar von Jerusalem im tausendjährigen Reich herrschen. Und nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Markus Knecht, haben wir schon gesagt, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und deswegen gleich zu Beginn, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort ward Fleisch. Also Gott nahm Menschengestalt an. Und es hört auf mit Johannes 20, mein Herr und mein Gott. Und diese Ich-Bin-Worte, nur bei Johannes. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also da ist ein genialer Plan, das ist eine Schönheit. Und das Johannes-Evangelium ist geschrieben mit dem Sprachschatz eines 6-jährigen Kindes und gilt als das schönste Buch der Weltliteratur. Die Gläubigen wissen oft nicht, welchen Schatz sie in der Bibel haben. Und jetzt kommen wir zu dieser berühmten Wiederkunftsrede unseres Herrn Matthäus 24, die Ölbergrede. Und die ist gerade bei Matthäus eben wieder sehr umfassend. Die geht über 2 Kapitel von Kapitel 24 bis Ende von Kapitel 25. Das Kapitel vorher hört auf mit diesem Klageruf. Der Herr bündelt hier seinen Dienst zusammen. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten. Steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kindlein sammeln, wie eine Henne versammelt, ihre Küchlein unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird Wüste gelassen werden. Die berühmte Prophetie von der Zerstörung des Tempels. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, Baruch haba b'shem Adonai. Gelobt sei, da kommt der Name des Herrn. Erschreckt nicht mehr, Hebräisch kann ich nicht. Das ist so ziemlich der einzige hebräische Satz. Gelobt sei, da kommt im Namen des Herrn. Aber es hört auf mit, gelobt sei, da kommt. Und dann haben wir Kapitel 24, die Wiederkunft. Und haben wir auch eines dieser mehreren Biss. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Römer 11, 25. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Es gibt einen Heilsplan. Und der Herr ist auf einem Ölberg, die Jünger fragen nach den Zeichen seines Kommens und liebe Freunde, mit der ersten Antwort gibt man das Wichtigste bekannt. Wenn ich frage, du, wer hat die Wahl in Indien gewonnen? Und das ist Das ist nicht Nebensache. Wenn diese Hindu-Partei, diese BJP, die Wahl gewinnt, dann beginnt wieder Verfolgung. Ist sowieso schon Schlimmes gelaufen in Bundesstaaten wie Orissa und so weiter. Dann wird man mir nicht erzählen, ja, von irgendetwas anderem, sondern das Entscheidende sagen. Und damit wir uns das merken, nicht die, die es schon gehört haben aus meinem Munde, was ist die erste Antwort unseres Herrn auf die Frage seiner Jünger, was sind die Zeichen deines Kommens? Und das ist das Entscheidende.
Lasst euch nicht verführen.
Ja, also der Bruder hat recht, seht zu, dass ich niemanden verführe. Verführung ist die Generalüberschrift der Endzeit. Liebe Freunde, deswegen ist das ein unangenehmes Thema. Wer gibt gerne zu, dass er betrogen worden ist? Ich hörte mal das Zeugnis von jemandem, der 20 Jahre in der Pfingstbewegung war, 10 Jahre Prediger in der Pfingstgemeinde und dann vor die Gemeinde trat und sagte, liebe Geschwister, es ist alles falsch. Und er sagte, ich zitiere wörtlich, wenn man nicht begreift, dass obwohl man Kind Gottes ist, gleichzeitig unter der Leitung eines fremden Geistes stehen kann, versteht man die ganze Pfingstbewegung nicht. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber ich muss ihn so wiedergeben, so hat er es wörtlich gesagt. Er sagte, ich war Kind Gottes, bevor ich Pfingstler war. Ich war Kind Gottes, als ich Pfingstler war. Ich war Kind Gottes, als ich nach 20 Jahren wieder wegging. Und er sagte, wenn man nicht Liebe zur Wahrheit hat, dann bleibt man in diesem Irrtum. Und er merkte nach einiger Zeit, hier stimmt was nicht. Und da hat er darum gebeten, Herr, zeige es mir, dass ich mit dem Verstand erkennen kann, was sind das für Weissagungen. Und dann sagte er, seit dieser Zeit kamen alle meine Weissagungen falsch. Er sagte, es hat keinen Sinn, Helmut Helling ist sein Name, einen Gabenträger zu sagen, deine Gabe ist falsch. Dann sagt er, dann wird er umdrehen und sagen, tue Buße, so spricht der Herr, deine Gabe ist falsch. Er sagt, ich bin Ohrenzeugin, wie sie sich im Namen Jesu gegenseitig verflucht haben. Darum hat er eben gebeten, dass er es mit dem Verstand erkennen kann und seit der Zeit kamen alle falsch. Ich fragte ihn, was waren das für Weissagen? Ja, zum Beispiel, es ging um die Frage, sollen wir am Wochenende einen Ausflug machen? Kam eine Weissagung, so spricht der Herr, geht hin, strahlender Sonnenschein, hat strömend geregnet oder umgekehrt. Und liebe Freunde, diese Formulierung, so spricht der Herr, gibt es nicht im Neuen Testament. Das ist alttestamentlich. Und für mich ist eigentlich jeder, der mit so spricht der Herr auftritt, in diese Kategorie der falschen Propheten, die uns der Herr hier voraussagt, so sehr es oft teure und liebe Geschwister sind. Also nochmals möchte ich hier nicht richten, aber wir sollen die Geister prüfen. Weiß jemand zufällig, was in Offenbarung 2, Vers 2 steht? Da lobt der Herr eine Gemeinde, die er sonst tadelt, Ephesus. Und sagt, du hast geprüft, die da sagen, sie sind Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. Das lobt der Herr. Er hat nicht gesagt, ihr habt einen richtigen Geist. Oder ihr wart kleingläubig oder ihr wart lieblos. Er sagt, du hast geprüft. Das rechnet er eher positiv an. Er sagte, er hat sich dann aufgeschrieben, was die Leute geweissagt haben. Und hat ihm dann gesagt, schau her, das hast du letzte Woche geweissagt. Und das hast du diese jetzt geweissagt. Sind die, was? Das habe ich letzte Woche geweissagt? Weil die haben sich das nicht eingebildet. Da stand eine Macht dahinter. Und ich werde nicht vergessen, wie mir sagte Alexander, es geht hier nicht um Lehren, es geht hier um Geister. Deswegen bist du so schnell drinnen und so schwer draußen. Und deswegen halte ich auch diese Vorträge. Wäre es ein anderer Frömmigkeitsstil, möchte ich sehr tolerant sein. Würde ich nicht davor warnen. Das ist Ermessenssache. Aber ich fürchte, hier sind wir nicht auf neutralem Boden und die Bibel ordnet ein übernatürliches Phänomen keiner Grauzone zu. Wie die New Age-Bewegung, dass sie sagt, es sei ein Potenzial in dir. Sie nennt es göttlich oder dämonisch. Und da müssen wir prüfen. Wenn mir heute Nacht ein Engel erscheint, und ich habe mir das nicht eingebildet, ist es entweder von oben oder von unten. Da gibt es keine Grauzone. Und dann sagte er, habe ich den Herrn gebeten, zeig mir, was ist mit meiner prophetischen Gabe. Und dann sagte er, seit dieser Zeit kamen alle meine Weissagungen falsch. Und dann sagte er, da begann ich an Gott zu verzweifeln. Gott, du sagst in deinem Wort, wenn wir dich um Brot bitten, wirst du uns nicht einen Stein geben? Bist du denn schlimmer als ein irdischer Vater? Also das sind schon Kämpfe. Das sind schon Kämpfe. Der Jesus, liebe Freunde, sagt einmal, merkt euch diesen Satz, der ist merkwürdig. Buchstäblich. In Lukas 11, 35, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Was heißt das? Sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und ich habe früher mit Begeisterung nicht Gebetsantworten, aber Gebetserlebnisse erzählt, weil sie mir in einer Krisensituation so geholfen haben. Ich erzähle sie heute nicht mehr. Warum? Ich bin nicht sicher, ob es wirklich von Gott wäre. Und wie Mocmini sagte, ein Erlebnis in Frage stellen ist der erste Schritt der Befreiung. Und nicht ein Zweifel an Gott, sondern an sich selbst. Und dann hat er den Herrn gebeten, Herr, zeig mir, wo war der Einstieg? Und er sagt, ich kannte Korinther 1. Korinther 12 bis 14 auswendig. Und dann sagt er, ich habe viele verführt. Also der Mann hatte Liebe zur Wahrheit. Wer sagt das heute noch? Wir leben ja leider mehr und mehr in dieser Zeit, wo sich dieses apokalyptische Wort erfüllt, wo es viermal im Buch der Offenbarung heißt, und sie taten doch nicht Buße über ihre Unzucht, Dieberei, Morde und Zauberei. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe es ja nur gut gemeint und so weiter. Ich bin dankbar, wenn jemand mal sagt, ich bin schuldig, ich bin Sünder, ich habe geirrt. Das hört man immer seltener. Und der Mann sagt, ich habe viele verführt. Deswegen hat ihm dann Gott auch so die Augen geöffnet. Und er sagte, der Einstieg war 1. Korinther 12, 13, wo Paulus sagt, es hat alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Und er sagte, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, hier steht, ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Hier steht ja alle. Und ich habe gedacht, ja, der eine hat sie und der andere nicht. Und das, was für Paulus die Basis der Einheit ist, obwohl er sie fleischlich nennt, ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft, ist für diese schnellstwachsende Bewegung die Grundlage für eine zweite Erfahrung. Und deswegen muss es den Leib Christi in der Mitte zerreißen. Und da kann man hinkommen, wo man will. Spaltung, Spaltung, sie spalten sich auch untereinander. Was aber jetzt wiederum nicht heißen soll, dass es nur dort Spaltungen gibt. Es gibt auch in unseren Kreisen die dümmsten Spaltungen. Aber das geben Sie selber zu, dass keine Bewegung so viele Spaltungen bewirkt hat wie diese. Und wiederum wollen wir nicht über die Motive richten. Und diese Strömung hat die Christenheit eingeteilt dann in charismatisch und evangelikal, in Zungenreden und Nichtzungenreden, in Geist getauft und nicht Geist getauft, während die paulinische Einteilung der Christen ist nicht evangelikal oder charismatisch, Geist getauft oder nicht Geist getauft, sondern fleischlich und geistlich. Und den Korinthern sagt er dreimal, ihr seid fleischlich. Das sagt er keiner anderen Gemeinde. Obwohl sie alle Gaben hatten. Und wiederum, als ich jung im Glauben war, dachte ich, je mehr Charismen, also je geistlicher ich bin, desto mehr Charismen werde ich haben. Das ist nicht biblisch. Das wahre Gradmesser geistlicher Kraft ist immer die Frucht. Nie die Charismen. Die hatten die Korinther auch und das war eine Chaotentruppe. Der Paulus sagen muss, bei euch ist Unzucht schlimmer als die Heiden, die bei ihnen zu Gericht saßen. Etliche glaubten nicht einmal der Auferstehung. Ich muss ihnen sagen, fege den Sauerteig aus und so weiter. Und er muss ihnen sagen, das ist ein Todesurteil für eine Gemeinde. 1. Korinther 11, Vers 20, wenn ihr zusammenkommt, bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn. Ja, also ein negativeres Urteil kann ich kaum noch abgeben. Wenn ihr zusammenkommt, ich sage, bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn. Sie waren nämlich durch ihren heidischen Hintergrund in den Götzendienst hineingeraten. Und wie ich gestern aufzeigte, deswegen hat sie Gott ins Gericht genommen und sterben lassen. Und da sehen wir wiederum, dass Gott verschieden handelt. Denn, liebe Freunde, würde Gott all die sterben lassen, wie damals in Korinth, die als seine Kinder Unzucht und Hurerei treiben und also Götzendienst, sprich okkult verstrickt sind. Ja, also der vom Herrn Erschlagenen werden viele. Es sind doch jetzt solche Skandale ans Licht gekommen. Gerade auch in diesen Kreisen. Ich möchte euch nicht jetzt mit Namen quälen, aber der Mann, der von dem John Wimber sagte, er hat sich nie geirrt, Paul Keen. Die anderen haben sich geirrt, Paul Keen ist der Mann Gottes, er hat sich nie geirrt. Jetzt ist er ans Licht gekommen als Alkoholiker und Homosexueller. Könnt ihr das hier auf der DVD sehen, wie er da seine Eingebungen weitergibt. Also seht zu, dass ich niemanden verführe. Jetzt sind wir mit der Einleitung tatsächlich zu Ende gekommen. Haben wir noch ein paar Minuten? Oder? Noch eine Stunde. Ne? Also wenn ich meine Stimme höre auf Tonband oder CD, da kriege ich alle Zustände. Also ich habe tiefes Mitleid mit euch geduldigen Zuhörern. Wir haben das Wort Verführung viermal in Matthäus 24. Und der Herr sagt, ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgeschrei, es werden sein Erdbeben, Seuchen, teure Zeiten. Es wird sich empören, ein Königreich wie das andere, es werden sein teure Zeiten, Erdbeben, Seuchen hin und her. Das alles ist nur der Anfang der Wehen. Da muss man sich fragen, was sind das für Zeichen? Das hat es ja schon immer gegeben. Und der Schlüsselbegriff ist der Vers 8. Die Haveleh HaMashiach, die Wehen des Messias, das ist ein rabbinischer Begriff vor sozusagen der Geburtsstunde der neuen Welt, die der Messias bringen wird, kommen die Wehen des Messias. Und das Kennzeichen der Wehen ist, dass je näher die Geburtsstunde rückt, desto schneller kommen sie in immer kürzeren Abständen, immer heftiger, immer intensiver. Und das wird das Kennzeichen sein, und zwar auch global. Und das sagen jetzt Weltmenschen, wie unwahrscheinlich sich die Dinge beschleunigen. Man kann rein moralisch das Deutschland vor 10 Jahren nicht mit dem vergleichen von heute. Und dieses Bild der Wehen lässt sich besonders gut an Vers 11 erklären, oder dieser Beschleunigung, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Der Herr sagt am Ende der Tage eine Prophetenbewegung voraus. Sie werden erfolgreich sein, sie werden viele verführen. Er muss sagen, ihr habt nicht gewollt. Unser Herr in seiner Abschiedsrede hier, sie werden viele verführen. Und was die wenigsten wissen, der Beginn der Pfingstbewegung 1906, Azusa Street, April 1906, war nicht Zungenreden. Das kam durch William Seymour erst während dieses Aufbruchs hinzu, sondern Weissagungen über die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu in der Ich-Jesus-Form. Nicht als Randerscheinung, sondern als ganz starker, tragender Sog. So spricht der Herr. Dies ist der letzte Winter. Nur noch 2 Jahre. Dies ist der letzte Sommer. Das drucken sie heute nicht mehr, weil inzwischen haben wir ja nicht 1908, sondern irgendwie schon etwas mehr Jahre hinzubekommen. Und laut 5. Mose 18 ist das der klassische Test für den falschen Propheten. Wo es heißt, wenn aber ein Prophet redet in den Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es trifft nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Scheue, fürchte dich nicht vor ihm. Und dann kam sie 1907, die Pfingstbewegung nach Deutschland. Und 1909 kam im September die berühmte Berliner Erklärung, dass in der Pfingstbewegung ein anderer Geist ist. Die ersten, die davor gewarnt haben, waren nicht die Gnadauer. Das waren die Leute der Freien Evangelischen Gemeinde, Karl Bender und Otto Schopf. Die haben am ersten davor gewarnt, weil die ähnliche Dinge kurz vorher erlebt hatten mit einem Heilungsprediger und dadurch waren die dann schon etwas schutzgeimpft worden. Dann kam die Berliner Erklärung und dann hat sich die Sache beruhigt und das Zungenreden war bis in die 60er Jahre konfessionell begrenzt. Und wenn ein Zungenredner unter uns war, wussten wir, aha, er gehört in die Pfingstgemeinde. Und im Gegensatz dazu beginnt jetzt in Amerika am 3. April 1960 die charismatische Bewegung, in Deutschland 1963, wo es jetzt durch alle Konfessionen geht. Das ist jetzt kirchengeschichtlich der Unterschied zwischen Pfingstbewegung und charismatischer Bewegung. Und wenn heute ein Zungenredner unter uns ist, er kann Methodist, Baptist, Lutheraner, Katholik, Mennonit, irgendwas sein. Und da muss man sich ja auch fragen, wieso ist das Zungenreden in den 60er Jahren nur auf eine Konfession beschränkt gewesen, in einer Zeit, wo jedenfalls im Westen Abtreibung, Ehebruch, Homosexualität überhaupt noch kein Thema war. Waren die Leute damals moralisch so kaputt und so unchristlich, dass ihnen diese Vollmacht fehlte? Und dann beginnt 1967 durch Wilkerson's Buch die katholisch-charismatische Bewegung durch das Buch Kreuz und Messerhelden. 1980 beginnt die dritte Welle. Dann beginnt diese Kansas City-Prophetenbewegung, dann die geistliche Kriegsführung, dann kam die Lobpreiswelle. Es hat jemand mal folgendermaßen so zusammengefasst: die Seelsorgewelle, Befreiungswelle, charismatische Welle, Lobpreiswelle, Jüngerschaftswelle, Gemeindewachstumswelle, innere Heilungswelle, Glaubenswelle, die Wohlstandswelle und dann die Dauerwelle. Dann Toronto-Segen, 20. Februar 1994, dann 1995 Benza-Cola und dann sage ich scherzhaft, der hat hoffentlich Sinn für Humor, Pepsi-Cola und Coca-Cola. Und jetzt war vor einem Jahr, 2. April, Lakeland, Florida, diese Lakeland Fire Revival, Feuererweckung. Und man kann von diesem Bild der Wehen sehen, die Abstände werden immer kürzer und es ist immer größerer Aufprall und es wird immer bizarrer. Und hätte man vor 3 Jahrzehnten jemanden gefragt in Deutschland, du, was heißt charismatische Bewegung, der hätte einen dumm angeschaut. Und inzwischen ist es überall eingebrochen, aber nicht nur in Deutschland. Ich habe eingangs erwähnt, wie es überall sich ausbreitet. Und warum das so ist und warum diese Strömung am Ende der Tage wachsen muss und im Prinzip dann eigentlich alles überrollen wird, das will ich dann morgen noch aufzeigen. Heute ist die Zeit abgelaufen. Lasst mich noch Folgendes vorlesen. Von einer unverdächtigen Quelle. Nämlich den ehemaligen Seminarleiter der pfingstlichen Ausbildungsstätte Beröa bei Erzhausen. Richard Krüger, also der eigene Mann. Und dieser sagt als unverdächtige Quelle, und die Leute erleben das ja hautnah mit. Wir sehen das oft von außen und sind oft freundlich und warum können wir nicht zusammengehen, aber das sind Insider. Die erleben da manches, was eben der andere von außen so nicht mitbekommt. So wie wenn jetzt ein Zeuge Jehovas sich bekehrt und dann erzählt, was da manchmal hinter den Kulissen abläuft. Er sagte, in den 90er Jahren seien Erweckungsprophetien angesichts der Jahrtausendwende immer stärker geworden. Dabei hätten auch bekannte und international tätige Verkündiger Details und Zeiten angegeben. In einem Fall sei Berlin zur Hauptstadt der endzeitlichen Pläne Christi erklärt worden, um von dort aus die Gräben zwischen den Völkern zuzuschütten. Krüger, eine nüchterne Betrachtung wird angesichts der Situation unseres Landes der Erweckungssehnsucht zustimmen, aber die Augen vor der Nichterfüllung vieler Prophetien nicht verschließen können. Nochmals, liebe Freunde, ich habe es gestern gesagt, der wahre Gradmesser geistlicher Kraft ist immer auf moralisch-ethischem Gebiet. Und das erste Symptom, wenn der Geist Gottes sich zurückzieht und die Furcht Gottes verloren geht, ist Unzucht, Hurerei, Ehebruch, ja, und all das, was heute läuft an Sodom und Gomorra. Und da haben wir Lobpreisleiter und dann wechseln die ständig die Partner und so weiter. Und der Mann, durch den die Pfingstbewegung begann, Charles Perham, der Vater der Pfingstbewegung, der wurde später wegen Homosexualität eingesperrt. Damals hat man das vor 100 Jahren noch bestraft. Inzwischen wird es gefördert. Das ist die Art von Erweckung, die wir im Westen hatten. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ein bisschen ungeschminkt brutal sage, so sehr Gott tatsächlich immer noch Dinge getan hat und auch tut, lokal, auch in unseren Breitengraden. Es gibt in Deutschland, Zitat von Richard Krüger, bereits ein Heer von enttäuschten und verwirrten Leuten. Manche Menschen hätten sogar im Glauben Schiffbruch erlitten. Und jemand, der so eine unglaubliche Rednergabe hat, das ist der Reinhard Bonnke, und der kann die Leute mitreißen. Da war diese Aktion vom Minus zum Plus und deswegen hat die Deutsche Allianz sich geweigert mitzumachen, weil man hat gesehen, wie der Mann in England die Leute mitgezogen hat und die dachten, jetzt steht die große Erweckung vor der Tür und dann kam das nicht und da sind viele in ein tiefes Loch gestürzt, so wie nach einer Droge und dann kommt der Absturz. Und dann sagt er, ist das der Preis für Prophetie und Warten auf Erweckung? Wenn ja, ist es zu hoch. Und er sagt an anderer Stelle, die Propheten gestünden selten oder kaum Irrtümer, Übertreibungen oder überhöhte Wunschvorstellungen ein. Und ein letztes Zitat, damit machen wir Schluss, obwohl das jetzt kein schöner Abschluss ist. Ein gewisser Bob Dewey, er ist selber Pastor einer Assemblies of God gewesen, also einer Pfingstgemeinde in Amerika. Und es gibt in dieser Strömung Leute, das ist eine Minderheit, die gehen nicht, die sind konservativ, die gehen nicht nach der Erfahrung, sondern nach dem Worte. Und die geben eine Zeitschrift heraus und aus der habe ich das und die zeigen Dinge auf. Als Insider wissen die Dinge, das ist unglaublich. Und da sagt dieser Bob Duey, als selber Pfingstpastor, anlässlich der 100-Jahr-Feier in Los Angeles, die war im April 2006, da sagte er, die Rednerliste las ich der Who is Who, ihr Lehrer, Frederick Bryce, Copeland, Benny Hinn, Krevlo, Dollar, Yonggi Cho, wie die alle heißen. Und dann sagt er resignierend, traurigerweise sind noch wenige auf der Bühne der Geschichte zurückgeblieben, dass man sich fragen muss, ob die gesamte Pfingstbewegung nicht ein Tummelplatz für Irrlehrer aller Farben und Schattierungen wird. Nochmal, das sagt der eigene Mann. Wenn die Azusa Street 100-Jahr-Feier kennzeichnend für die Bewegung im Allgemeinen ist, dann ist dies bereits geschehen. Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, du hast uns auch in dieser selben Wiederkunftsrede gesagt, wenn ihr dies alles seht, erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Herr, du weißt, es ist kein angenehmes Thema. Man möchte nicht zugeben, Verführung, Betrug, wir meinen es ja gut. Und nur du weißt, die Herzen zu richten. Und du warnst uns davor, hier auch Urteile zu fällen. Aber du ermahnst uns, prüfe die Geister, glaube nicht jeden Geist, prüfe alles. Ach Herr, schenk du Gnade und du kannst geben, dass all dies verwendet wird, dass man sich noch warnen lässt, dass man sich in Frage stellt, dass man Richtlinien bekommen kann. Und wir wollen wie Zinzendorf sagen, Herr, dann wort die edle Gabe, diesen Schatz erhalte uns. Und du hast uns ja auch gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Gib, dass wir uns erneut nach dem ausstrecken, was bleibt. Amen. Ich darf mal auf den Büchertisch hinweisen. Also dieses Büchlein habe ich ja im Vortrag erläutert, Hintergründe des Terrorismus. Hat natürlich jetzt eine besondere Aktualität erlangt durch all diesen Terror, der da kam. Dann sind diese Sonderdrucke zum Glück doch noch rechtzeitig angekommen. Mich hat der Biblion gebeten, eine Arbeit über Reinhard Bonnke zu schreiben. Da habe ich auch manche Ohrfeigen bekommen. Wenn jemand behauptet, das haben sich seit allein in diesem Jahrzehnt durch seinen Dienst 43 Millionen bekehrt, wer sind wir dann? Und ich bin eingeladen worden nach Tansania von dem Bischof Pango, der Anglican Church. Und er hat uns erzählt, wie Bonnke die Leute aufgefordert hat, sie sollen sein Taschentuch herausnehmen und er betet darüber und das nach Hause nehmen und es auf die kranke Stelle legen. Und dann habe ich meine Ohren gespitzt, wie er das kommentiert. Das ist also hier jetzt ein schwarzer anglikanischer Bischof, nicht irgendein ein deutscher Betonkopf oder österreichischer Querschädel. Und dann sagt er, we call this witchcraft. Wir nennen das Hexerei. Da war ich doch überrascht. Dann haben Helge Stadelmann und ich diese Schrift rausgebracht, Neue Praktiken innerhalb der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Und da hat wiederum ein unverdächtiger Zeuge, weil er nämlich selber Charismatiker ist, er hat McConnell gesagt, von Anfang an bis in die Gegenwart hat die charismatische Bewegung eine fehlerhafte Offenbarungslehre vertreten. Wir haben dieses Prinzip Sola Scriptura der Reformation zu wenig Beachtung geschenkt. Und wenn wir dann nicht eine saubere Auslegung des Wortes folgen, wird unsere Bewegung für eine endlose Serie prophetisch Offenbarer und ihrer bizarren Lehren ein willfähriges Opfer sein. Also sagt dieser Mann, und es ist tatsächlich immer Neues hinzugekommen, und hier zum Schluss ist noch dieses Zitat, es hat Wolfram Kopfermann wiederum als Insider selber dazugehörend gesagt, die charismatische Bewegung ist heute in einer extremen Weise gefährdet durch Irrlehre. Und dieses Zitat, sie ist das Kuckucksei im evangelikalen Lager stammt von Helge Stadelmann, dieses Zitat. Das ist nicht Codex Alexandrinus. Gut, also soweit diese Sonderdrucke. Diese DVD, da habe ich darauf schon hingewiesen, von ehemaligen Charismatiker zusammengestellt. Und da hat man das eben auch mit Bonke, wo er da ins Mikrofon brüllt. Ich habe es ja erwähnt. I release the fire of the Holy Ghost. Ich setze das Feuer des Heiligen Geistes frei. Und nochmals, wie ein Bibellehrer sagte, der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe in der Gemeinde, wenn sie gehorcht. Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Und die gefährlichste, wenn sie versuchen, ihn zu manipulieren. Und das Wesen der Magie ist, dass man über Gott verfügen kann. Und wir leben in einem magischen Zeitalter. Gut, das Baptismus auf dem Weg zur Macht, mein eigenes, da wäre ich immer depressiv, wenn ich mein Bild sehe, einst und jetzt. Und darf ich nochmal diese beiden jeweils 92 vorstellen, das von Benedikt Peters, lasst uns anbeten. Was ist Anbetung? Ich werde nicht vergessen, wie mir ein Evangelikaler in Peru sagt, er sagt, es waren früher zwischen der Evangelica Peruana, Igreja Evangelica Peruana, also der evangelikalen Gemeinde und der Assemblea de Deus, der Pfingstgemeinde, ganz klare Trennung. Und dann macht er diese Bewegung und durch das Liedgut sind jede Menge Querverbindungen entstanden und Jung mit einer Mission hat sich gerühmt, dass sie über ihr Liedgut überall eingedrungen sind. Und wenn man sich den Liedgut öffnet und da spielt eben die Seele mit, dann öffnet man sich auch sehr schnell der Theologie. Und mir sagte mal jemand, der im Gegensatz zu mir von Musik etwas versteht, er sagte, weißt du, jemanden die Musik madig zu machen, ist so, als würde man einem Jungen seine Freundin versuchen auszuspannen. Da kriegt man gewöhnlich einen Korb. Und vielleicht können wir uns diesen Satz noch merken, geistliche Wahrheiten gehen immer über den Sinn des Menschen, nicht über das Gefühl. Der Heilige Geist bewirkt auch Gefühle, aber Gefühle bewirken nicht den Heiligen Geist. Und immer über Akku, über das Gehör, wenn man meine Worte hört. Und die Bibel sagt von den Menschen der letzten Tage, 2. Timotheus 3, Vers 8, dass sie zerrüttete Sinne haben, untüchtig zum Glauben, nicht zerrüttete Gefühle. Und Droge zum Beispiel, Okkultismus und Perversion, zerstört dir das Gehirn. Dieser selbe Benedikt Peters, an dem der Herr so Großes getan hat, der war eine Opiumleiche. Der sagt, ich brauchte ein halbes Jahr, um drauf zu kommen, dass Krishna und Christus nicht derselbe ist. Ja, so einen Gedanken hatte ich überhaupt nie gehabt. Ich traue mich das deswegen sagen, weil er ist wirklich so in der Heiligung durchgezogen. Er ist jetzt geistlich unwahrscheinlich gewachsen. Also das ist eine sehr gute, feine Bibelarbeit und das ist hier die beste Erklärung zu diesem Phänomen Zungenreden. Habe ich gestern auch vorgestellt. Neu stelle ich vor etwas ganz anderes, apologetisch, so steht es geschrieben, von Werner Gitt, nur 94. Er zeigt hier auf die Verlässlichkeit der Bibel, stellt auch gegenüber Koran und Bibel und so weiter. Und das kann einen ganz neu im Glauben stärken. Aber jetzt habt herzlichen Dank, 9 Uhr und Gottes Segen und würde mich freuen, wenn wir uns morgen noch treffen. So, wir stellen uns noch unter den Segen. Und die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.